Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Rocketing Healthcare Podcasts. Ich freue mich heute sehr auf die Episode mit Dirk Wolters. Wer aufmerksam in unserem Podcast folgt, der wird ihn sowohl auf der Demia Live Podcast Folge schon mal kurz gehört haben in Folge 10, als auch die letzten Male vor den Interview-Episoden, weil wir, dank Dirk, haben wir auch eine tolle Partnerschaft hier am Laufen. Aber heute soll es vor allem darum gehen, natürlich um dich, lieber Dirk, und natürlich auch, was ihr bei der NetTech macht. Aber bevor ich jetzt zu viel vorwegnehme, stell dich doch mal noch ganz kurz unseren Zuhörern vor und gib ihnen so einen kleinen Blick auf dich, damit sie sich ein bisschen vorstellen können, wer ist Dirk überhaupt?
Ja, hallo Peter, hallo Matthias. Danke, dass ich da sein darf. Mein Name ist Dirk Wolters, bin 54 Jahre alt, verheiratet, habe einen Sohn, 3 Enkel, 2 Hunde, 3 Katzen, 3 Schildkröten. Gebürtiger Niederrheiner, also aus der, ich sage immer, der Stadt vom linken Niederrhein mit dem Provinzfußballclub. Ja, und lebe jetzt seit 10 Jahren in Ansbach.
Gut, Fußball lassen wir jetzt mal außen vor geklammert, auch wenn gerade die Euro läuft. Na, aber Dirk, vielleicht die meisten, wie gesagt, vielleicht haben es schon mal gehört und NetTech vielleicht auch gelesen, eben im Rahmen unserer Partnerschaft. Du hast, bevor wir aber darauf eingehen, was die NetTech GmbH macht und was dich so umtreibt und euch umtreibt, vielleicht nochmal ganz kurz so 2, 3 Sätze ergänzend zu deiner beruflichen Laufbahn, weil du hast ja im Vorfeld, also du warst ja nicht immer bei der NetTech oder hast die NetTech gegründet und warst dort Geschäftsführer, sondern du hast ja andere berufliche Stationen. Kannst du uns da nochmal so ein bisschen abholen, wie auch der Weg in den Bereich Healthcare, im Bereich Gesundheit bei dir vonstatten gegangen ist?
Ja, gerne. Also ich bin ja mehr oder weniger fast ein IT-Urgestein. Seit 1990 bin ich in der IT. Also das waren noch Zeiten, wo es noch kein Windows gab. Da gab es nur Großrechner. PCs kamen gerade erst auf den Markt. Ich habe dann anfangs Netzwerke strubbelig gemacht. 1993 schon mit Citrix, Metaframe, Winframe gearbeitet. Dann ganz viel Softwareentwicklung gemacht außerhalb des Healthcare-Bereichs, Personaleinsatzplanung, das, was jetzt wieder aktuell witzigerweise im Gesundheitswesen kommt. Ich habe irgendwann meine Software für Personaleinsatzplanung, Wunschdienstplanung geschrieben, sehr viel in Verkehrsunternehmen gewesen, Produktmanagement gemacht, Projektmanagement, habe dann aber irgendwann gesagt, hey, du kennst alle Verkehrsbetriebe Deutschlands, alle Großstädte, alle Bahnhöfe, jetzt muss man was anderes sehen, und bin dann 2010 in den Healthcare-Sektor gewechselt. Und habe auch dort wieder Produktmanagement für einen KISS-Hersteller gemacht, durfte die erste mobile App eines KISS-Herstellers entwickeln. War dann zwischendurch 3 oder 4 Jahre IT-Leiter eines großen kommunalen Krankenhauses mit 1700 Betten, 3000 Mitarbeitern. Und ja, habe dann natürlich ein Krankenhaus auch von innen sehen können. Wie sind die Strukturen? Habe sehen dürfen, als IT-Leiter bekommst du kein Gehalt, sondern Schmerzensgeld. Und ja, und damals mich dann auch schon mit dem Thema Informationssicherheit beschäftigt. 2015 mit dem IT-Sicherheitsgesetz, 2014 war das ein Thema. Noch nicht für Krankenhäuser, aber es war absichtlich. Und habe dann gesagt, hey, das wäre was man im Krankenhaus auch machen sollte. Habe dann aber auch nicht wirklich gute Partner gefunden, das muss man sagen. Und das, was mich am meisten immer gestört hat im Krankenhaus, wenn man die Lösungen der Softwareanbieter sieht, die sind halt nicht so wirklich user-friendly, muss man zu sagen. Und erfüllen nicht unbedingt immer den Zweck und unterstützen Prozesse optimal, sondern nur wie derjenige, der sich die ausgedacht hat. Und ich hatte dann 2018 kam jemand auf mich zu und meinte, hey, da ist eine Firma zu verkaufen, ein Unternehmen, gutes Unternehmen. Und habe dann lange überlegt und habe gesagt, hey, das ist eine Chance, was Neues zu machen. Vielleicht mal ein Angebot bereitzustellen von der Basis, von jemand, der sich auskennt, für die Basis in den Krankenhäusern.
Jetzt, wenn du das so beschreibst, das ist ja irgendwie das Thema, dass du dir ja selbst so deine Lösung gebaut hast, weil du ja selbst betroffen warst. Und wenn wir jetzt so, du hast es ja ein bisschen skizziert, deine berufliche Laufbahn. Was war so der entscheidende Moment dann zu sagen, hey, ich gehe jetzt da aus dem Krankenhaus, aus der sicheren Anstellung raus und versuche genau dieses Problem zu lösen? Was war so der entscheidende Trigger für dich?
Ja, wie gesagt, ich habe damals selber nach Beratung gesucht, auch wenn es Thema Einführung war. Im Krankenhaus, wenn du 4 Jahre da bist, führst du immer irgendwo eine Lösung ein, du betreust irgendwas. Und habe ich immer gesehen, hey, die Lösungen sind nicht wirklich optimal. Es gibt Hersteller, die bieten ja eigentlich dann eine Bananensoftware, die muss beim Kunden reifen. Oder die von 75%, und es gibt einen Formulargenerator, mit dem der Kunde das fertig machen kann. Das ist ein Teil. Das heißt, ich habe viele Projekte gemacht, auch davor natürlich schon. Und das Produktmanagement hat mich natürlich nie losgelassen, um zu sagen, hey, wir wollen aber dies, wir wollen jenes. Einhergehend mit einer Einführung hast du immer Change Management, weil es wird sich was verändern. Das machst du halt immer. Als IT-Leiter, zwar ein kommunales Haus, musste ich mich mit dem Vergaberecht beschäftigen. Auch das gehörte dazu. Und ja, in der IT-Leitung, wie geht es im Krankenhaus ab? Wie kann man da vielleicht auch Veränderungen machen? Plus dann nochmal Informationssicherheit. Das war dann tatsächlich der Gedanke zu sagen, hey, ich gründe oder ich nehme das Unternehmen, auch wenn das Unternehmen zu dem Damen oder jetzt aktuell sind wir 27 Jahre alt, baust du einen Bereich auf als quasi Startup im Unternehmen. Hast also da eine gewisse Sicherheit, kannst aber etwas aufbauen, um Informationssicherheit anzubieten. ISMS-Einführung, damals hieß es ja immer nur die Kritis-Häuser, aber es war klar, alle anderen Häuser brauchen es auch. Und ich bin der Meinung, nicht nur Häuser, sondern auch Ärzte, Physiotherapeuten, das, was jetzt so ein bisschen mit NIS 2 kommt. Und ja, das war die Idee, ist bei IT-Leitern extrem gut angenommen worden, aber bei den Geschäftsführern auch. Aber es sollte nichts kosten, weil die sitzen dann halt auf ihren Portemonnaies und machen sie nicht auf. Also Finanzierung ist immer so ein Thema. Ja, und das war halt der Grund zu sagen, okay, ich mache das. Ich gehe nochmal den Weg. Es war ein Risiko. 2019, wer hat damals gedacht, dass wir 2020 Corona bekommen? Das war eine harte Zeit, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber man lernt halt auch dadurch und es hat Spaß gemacht. Du hast zwar ein Unternehmen, was schon länger existiert, aber du hast trotzdem eine gewisse Aktion als Start-Upper, weil du musst ja dann die Kontakte, die man vielleicht hat, über als IT-Leiter zu anderen Krankenhäusern, die kannst du zwar nutzen, aber das Verkaufen, die Entscheider dann zu überzeugen, ist halt was anderes.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, du hast die Firma im Januar 2019 ja übernommen. Mit Corona kommen wir vielleicht später auch nochmal zu. Die Herausforderungen auch im Gesundheitswesen waren ja nicht nur bei dir, sondern auch dann in den Krankenhäusern sehr, sehr, ja, herausfordernd. Aber gib uns nochmal einen Einblick, was ihr genau oder was jetzt die Aufgabe bei der Netec ist, was ihr macht, mit diesem Startup-Charakter auch, den du angesprochen hast und wo, ja, wo ihr gerade unterwegs seid.
Die Netec ist eigentlich ein klassisches IT- und ich sage jetzt mal Beratungshaus. Ich möchte die Netec wahrgenommen sehen als ganzheitlichen Anbieter. Wir haben drei Geschäftsbereiche. Wir haben einen Bereich Recruiting, wo wir uns um die Vermittlung von IT-Fachpersonal kümmern. Das heißt also auch Krankenhäuser oder Softwareentwickler oder Unternehmen, die tatsächlich Fachpersonal vielleicht auch nur auf Zeit brauchen. Da können wir bedienen. Wir haben beispielsweise, wenn wir Anfragen kriegen, innerhalb von 3 Tagen haben wir den passenden Bewerber da. Es dauert leider Gottes in Unternehmen ein bisschen länger und dann sind die Bewerber wieder weg. Wir haben einen klassischen IT-Service-Bereich, wo wir Managed Service für kleine und mittlere Unternehmen anbieten. Das heißt, wir können auch kleinere Krankenhäuser, die externe Betreuung brauchen, da können wir unterstützen. Haben auch ein paar Arztpraxen in der Kundschaft. Und dann habe ich dann, wie gesagt, den Consulting-Bereich aufgemacht. Zuerst mit der Idee, hey, Informationssicherheit, Datenschutz, Informationssicherheit ist das Thema, was wichtig wird. Datenschutz, Informationssicherheit wird in den meisten Unternehmen ja als notwendiges Übel wahrgenommen. Und ich habe sowohl gute als auch schlechte Datenschützer kennenlernen dürfen. Aber man kann es auch interessant gestalten, aber es muss halt eingebettet werden, damit es auch lebt. Und das war halt so die Idee. Und 2020, ja, 2019 damit angefangen. Wie gesagt, wir haben da nichts gefunden. Wir haben dann aber 7 Gesundheitsverbände gewinnen können mit der Idee, hey, wir bieten ein Informationssicherheitspaket an. Und Informationssicherheit ist für mich mehr als IT-Security. Da gehört Datenschutz zu, aber auch das Prozessthema. Und davon überzeugt, dann kam aber leider Gottes Corona, so dass wir an die Praxen gar nicht rangekommen sind. Physiotherapeuten mussten ja auch gucken, wie sie überleben, Arztpraxen auch. Und 2020 war ja auch das Thema KLZG. Das habe ich mir halt angeguckt. Mir war klar, Krankenhäuser werden das alleine nicht können, weil es ist ja leider Gottes immer noch so, überall, wenn du eine Mail bekommst in Unternehmen, da steht digital drin, landet es auf dem Schreibtisch des IT-Leiters. Und das ist halt auch etwas, wo ich sage, Digitalisierung ist kein IT-Thema. Und der IT-Leiter muss unterstützt werden. Und ich gesagt habe, ja, dann die Krankenhäuser werden Unterstützung brauchen. Und eigentlich als Nobody konnten wir dann für über 70 Krankenhäuser die Bedarfsmeldung erstellen. Die haben auch alle ihre Förderung bekommen. Das macht mich auch stolz. Und haben dann im Weiteren halt Einführungsunterstützung und auch Vergabeunterstützung gemacht. Da jetzt mittlerweile mal 400 Projekten, wo wir von der Anforderungsanalyse über Leistungsverzeichnisse, Markterkundung tatsächlich die Vergabe mit unterstützt haben. Ja, und aktuell im Consulting-Bereich sehe ich halt sehr viel auch auf Krankenhäuser zukommen. Sie brauchen bei der Einführung Unterstützung, weil wie sieht es normalerweise aus? Du kaufst die Software, fragst deinen Hersteller, dann kommen die an und machen erstmal, wir machen mal Organisationsgespräche, schauen sich die Prozesse an und führen dann doch trotzdem die Software so ein, wie sie es sich gedacht haben. Und damit ist der Erfolg der Einführung häufig sehr gering, weil die Anwender nicht mit einbezogen werden. Hinzu kommt ein Krankenhaus, was jetzt 100% digitalisiert, das ist ja eigentlich die Forderung des KZGs, die stehen ja vor der nächsten Herausforderung. Da ist ja ein 24-7-Betrieb, die IT ist aber nur auf Montags bis Freitags, sagen wir von 7 bis 18 Uhr da. Wer betreut danach die Anwender? Das heißt, das Supportaufkommen wird steigen. Damit muss man sich beschäftigen. Wir bieten also auch externen Support an. Und das Wichtige ist einfach, wenn man sich jetzt so gerade die Medien betrachtet, die großen Krankenhäuser beschäftigen sich gerade mit Prozessen. Wie kann ich Prozesse verbessern? Auch im Hinblick auf Einführung von KI-Systemen. Und wir haben uns diesen Gedanken zu eigen gemacht und haben eine Lösung, klinisches Prozessmanagement tatsächlich einzuführen. Mit einem Tool, um die komplett zu dokumentieren und klinisches Prozessmanagement als kontinuierlichen Verbesserungsprozess im Krankenhaus zu etablieren.
Vielleicht eine ganz gute Überleitung jetzt auch, weil du hast ja jetzt indirekt ja auch viele Herausforderungen angesprochen, die gerade im Markt herrschen. Und ja, auch diese Umbruchsphase, in der wir jetzt gerade stecken, aus verschiedenen Regulatoriken heraus, aber auch einfach ja, sowas wie ein KI-Trend, den wir jetzt sehen, der macht natürlich auch vor keiner Branche Halt, sicherlich auch nicht vor dem Gesundheitswesen. Das hatten wir in den vergangenen Interviews ja auch schon diverse Male in verschiedenen Bereichen. Wo würdest du denn sagen, wo drückt jetzt am meisten der Schuh? Wo muss jetzt eigentlich besser heute als morgen ja dran gearbeitet werden, damit dieser Umbruch ja auch positiv gestaltet werden kann und nicht nur reagiert werden kann?
Ich glaube, wir bekommen es ja alle mit. Im Gesundheitssektor, gerade im Krankenhaussektor, haben wir extrem viele Insolvenzen oder Insolvenzverfahren. Das sollte Angst machen. Wir haben ein Bundesgesundheitsministerium unter einer Leitung einer Teflon-beschichteten Person, die eine Krankenhausreform herausbringt, die von allen Verbänden nicht akzeptiert wird und als schlecht betrachtet wird, außer vielleicht die Universitätskliniker. Eigentlich brauchen wir keine Krankenhausreform, wir brauchen eine Gesundheitsreform. Es ist klar, dass wir mehr ambulantisieren müssen, aber da muss ich auch gucken, wie kann der ambulante Sektor denn auch arbeiten. Es bringt doch nichts, wenn wir ehrlich sind, im ländlichen Raum zu sagen, ja, da gehst du, ich, wer auch immer ins Krankenhaus, wir sollen ambulant nachbetreut werden und wir haben eine EPA, in der der Arzt nicht suchen kann, wo Laborbewerte nicht als Kumulativbefund da sind, sondern in PDF-Dateien. Der Niedergelassene bekommt 50 Euro pro Quartal für einen Kassenpatienten und soll sich dann noch da durchquälen, weil er eine ambulante Nachsorge macht. Also das ganze Gesundheitssystem krankt momentan und es wird irgendwas angefasst, aber nicht vernünftig zu Ende gebracht. Wir haben auch mal unsere Kunden befragt, weil was sind so die 4, 5 Top-Themen, die euch beschäftigen? Da ist das natürlich das Thema Finanzierung, ein ganz wesentliches Thema. Und das hindert gerade auch Unternehmen wie uns daran, weiter Erfolg zu haben, auch Startups garantiert. Weil die Leute wissen ja gar nicht, was unterschreibe ich. Kann ich das in Zukunft überhaupt bezahlen? Das ist ein Thema. Das nächste Thema, natürlich, es stehen extrem viele Projekte an durch das KZG. Es muss bis Ende des Jahres beschafft werden. Dann haben wir noch 2 Jahre, die Sachen einzuführen. Es gibt ja mittlerweile einen großen KISS-Hersteller, der ja selbst keine Leute hat. Der hat halt, ich sag mal, E-Learning-Tutorials geschrieben, wie man Software einführt. Und das kriegen die Kunden an die Hand und müssen dafür noch bezahlen. Das ist ein Thema Projekt. Und das dritte Thema ist natürlich Informationssicherheit. Das vierte Thema dann noch Personal, aber Informationssicherheit. Anfang des Jahres, die ersten 7 Tage, waren 7 Krankenhäuser davon betroffen, dass sie gehackt wurden. Und das zieht sich durch. Wir haben aktuell das Agatha Ried in den Medien. Das vergeht ja keine Woche, wo nicht irgendwas passiert. Informationssicherheit wird gesehen, dass es notwendig ist, aber keiner tut was, weil keiner weiß, wie sowas finanzieren. Es wird immer gefordert, gefordert, gefordert. Aber es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Umsetzung. Ich sage da immer, keine Arme, keine Kekse. Wenn ich eine IT-Abteilung habe von 8 Leuten, die aber 1000 Mitarbeiter betreuen sollen, die Systeme betreuen, die sollen Netzwerksicherheit machen, wie soll das funktionieren? IT-Abteilungen sind in der Regel, sagen wir, 50 bis 60 Stunden in der Woche betreut. Was ist mit den 108 Stunden danach? Die Systeme laufen, stehen aber eigentlich offen vor Angriffen. Keine Betreuung der Anwender. Es muss da eine Sache passieren. Hinzu kommt noch das Thema. Das KZG hat ja eigentlich immer gefordert, oder das am meisten verwendete Wort in den Förderrichtlinien ist ja Interoperabilität. Als ich das gelesen habe, ich habe mich gefreut. Ich habe gedacht, hey, endlich, 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 endlich haben auch Startups, kleinere Unternehmen eine Chance, irgendwo reinzukommen, sich an die KISS-Systeme anzudocken, weil die KISS-Systeme verpflichtet werden. Wie sieht es aber aus? Ist doch Pustekuchen. Letztendlich entscheidet der KISS-Hersteller, mit wem er operiert. Und wenn er gut ist, wird er gekauft, weil die haben ja genug Kohle verdient. Und wie hat Matthias Mayrhöfer zuletzt gesagt, der KZG war ja eigentlich Peanuts. mit der ISH-Abkündigung müssen über, keine Ahnung, nahezu 400 Systeme neu ausgeschrieben werden. Die KISS-Hersteller reiben sich doch jetzt schon die Hände. Und da ist der Wunsch und auch die Bereitwilligkeit, Interoperabilität zu leben, kaum gegeben. Es gibt aber auch Lösungen, da arbeiten wir auch gerade dran, ohne eine Schnittstelle automatisiert Daten in ein KISS-System zu bekommen. Da verrate ich gerne irgendwann im persönlichen Gespräch mehr drüber.
Nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Also jeder, der Interesse hat, soll sich bei dir melden, ne, bei dem Thema. Aber lass uns da vielleicht noch mal ganz kurz draufschauen, weil das ist ja eigentlich ein Riesenthema und aus der Wahrnehmung auch also das entscheidende Thema aktuell gerade. Ne, wie wird damit umgegangen? Und wir hören auch immer wieder, auch hatten es auch in vergangenen Folgen immer wieder dieses Thema Schnittstellen, Thematiken von Startups. Also manche hatten dann Glück und haben Zugang gehabt über jemanden, den sie kennen und so weiter. Wie sind da, und wenn wir jetzt auch drauf gucken, auf die Startups und auf die Gründer, Gründerinnen, die uns zuhören. Was sind so deine Erfahrungswerte und gibt es da vielleicht auch irgendwie einen Tipp, wo du sagst, okay, also man kann trotzdem, entweder das verrät es im persönlichen Gespräch, aber man kann trotzdem auch mit KISS-Herstellern sprechen, macht es Sinn und machen, sind die dann auch bereit, die Schnittstellen aufzumachen? Wie ist da deine Erfahrung?
Thema Schnittstellen begleitet mich schon mein ganzes Leben. Schnittstellen werden ja von Softwareherstellern immer als extremst schwierig dargestellt. Und wenn wir jetzt einfach mal in den KISS-Markt oder in den Healthcare-Markt schauen, was ist ein KISS-System? KISS-System ist erstmal eine große Datenbank mit mehr oder weniger netten Screens, die die Daten dann anzeigen und dass ich sie reinbekomme. Eine große Algorithmik hängt da ja gar nicht hinter. Ja, Algorithmik hast du vielleicht dann bei Laborwerten, wo dann Abweichungen genannt werden, damit ich sie in grün, blau und rot anzeigen kann. Oder bei der DRG, wie die Verweildauer, eine Verweildauerampel einzubauen. Letztendlich ist es das. Die Daten müssen rein, die Daten müssen raus und mit verschiedensten Systemen natürlich auch ausgetauscht werden. Die großen Hersteller haben natürlich über die ganzen Jahre dieser Markt sind extrem viel Geld in ihre Entwicklung gestellt. Und wenn jetzt da jemand kommt und sagt, hey, ich habe eine neue Kurve oder ich habe eine neue Idee, dann nimmt er ihnen ja gegebenenfalls Module weg. Das heißt, die Be Bereitschaft ist nicht unbedingt immer da. Schnittstellen werden dann extrem teuer verkauft, die für oder die dazu sorgen, dass die Preise, die ein Startup aufruft, eigentlich dann wieder ins Unermessliche schießen. Häufig haben ja dann auch die großen Hersteller ja auch Lösungen in irgendeine Richtung, wie das machen und können damit halt auch bestimmen. Hinzu kommt, aufgrund der Schnittstellen-Thematik, die man immer wieder hat, und mal funktioniert was nicht und so weiter, sagen Kunden auch, ja, dann bleibe ich doch lieber bei meinem Hersteller, weil dann habe ich nur einen, den ich am Tisch habe. Das ist etwas, wo wir sagen, hey, dann nehmt uns mit ins Boot, wir kümmern uns drum. Wir sind für euch der Ansprechpartner. Wenn du ein Problem hast, wir holen dir die beteiligten Parteien an einen Tisch und wir sorgen für eine Lösung. Wie gesagt, die Großen bestimmen, das ist ein Teil. Aus meiner Sicht wäre es toll, wenn wir auch. Und jetzt kommt wieder das Thema Ambulantisierung dazu, wenn wir eine vernünftige EPA hätten. Eine EPA mit zertifizierten Schnittstellen. Jeder, der was schreiben oder lesen will, muss sich zertifizieren, wie wir es bei der KV ja auch haben. Und dann könnte man darüber, über eine funktionierende EPA, Daten austauschen. Ob das über FHIR, IAE oder was auch immer ist, sei ja mal dahingestellt. Weil das ist ja das, was die meisten erstmal interessiert, dass wir FHIR auch brauchen, um Daten in größerer Form bereitzustellen, Forschungsdaten, KI-Daten und so weiter, braucht man nicht drüber reden. Das wäre schön, dann hätten auch kleinere Unternehmen einen Zugang. Wenn ich mir die DEMEA aber anschaue, ich glaube, die diesjährige DEMEA war so der Anfang des Todes der großen KISS-Hersteller. Ich wünsche es ihnen nicht, aber sie sollen sich einfach mehr öffnen, weil einfach KI kommt. Es werden so viele Anwendungen an den Markt kommen, wo die Kunden sagen, das wollen wir jetzt aber auch haben. Wenn sich Kunden zusammentun und sagen, hey, wir wollen diese Lösung, dann hat man auch eine Macht. Der Einzelkunde ist bei einem großen Anbieter, der 800, 850 Kunden hat, dann notfalls verliere ich den. Dann baue ich halt die Schnittstelle nicht. Natürlich ist das mit Aufwänden verbunden und und. Schnittstellen haben wir natürlich auch immer so eine Sache oder Daten grundsätzlich. Daten sind das neue Gold. Darum ist dann natürlich auch auf Informationssicherheit zu achten. Wenn ich eine zentrale EPA habe, die muss geprüft sein. Die muss absolut sicher sein. Sonst funktioniert das nicht. Aber auch da muss dann auch wieder Datenschutz und Informationssicherheit und Prozesse miteinander muss stimmen. Ganz ehrlich, ich verstehe nicht, ja, auf der einen Seite verstehe ich es, aber ich will es nicht verstehen. Warum soll ich als Patient jetzt die Möglichkeit haben, entscheiden zu können, welcher Arzt darf die meine EPA-Daten sehen? Weil ich vielleicht in der psychiatrischen Behandlung bin, ich bekomme aber da ein Medikament. Was ist, wenn der mein Arzt mir ein Medikament mit einer Kontraindikation aufschreibt? Wer ist denn dafür verantwortlich? Ich denn selber? Macht wenig Sinn. Das sind so Sachen, wir regulieren uns in Deutschland an vielen Stellen zu Tode. Dafür gibt es dann halt ja auch genügend Gesetze, die immer wieder neu auf den Markt kommen. Und ja, das macht das Leben auch nicht einfacher. Gerade für Startups auch vor allen Dingen.
Stichwort Gesetze. Wir hatten ja schon ein paar Regulatoriken, die neu gekommen sind. Wie schätzt du das ein für die Zukunft? Ist es jetzt wirklich so, dass wir das jetzt erstmal auf uns zukommen lassen und mit dem arbeiten, was wir haben, sozusagen? Oder siehst du da die Gefahr, dass es weitere, also Gefahr in Anführungsstrichen, das ist ja immer aus dem Blickwinkel natürlich, aber siehst du da weitere Regulatoriken kommen, die vielleicht auch Innovationen bremsen können in Deutschland?
Schöne Frage. Ich würde mich freuen, wenn mal ein Gesetz käme, das man verstehen kann und das die Arbeit erleichtert. Ja, wenn ich so Entbürokratisierungsgesetze sehe, das ist doch Wahnsinn. Wenn ich das auf dem Healthcare-Sektor sehe, wir haben einen Bereich, der von absolutem Misstrauen beherrscht wird. Was ja dazu führt, dass ja extrem viel dokumentiert werden muss. Von den Häusern in Richtung Kassen, in Richtung Gesetzgeber, da und da und da und da und da. Wozu führt das? Auf jeder Internetseite eines Krankenhauses steht es, der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt. Wäre schön, wenn es denn auch mal so wäre. Ja, der kann gar nicht im Mittelpunkt stehen, weil da ist gar nicht die Zeit für da. Der Arzt soll behandeln, die Pflege soll pflegen. Sie müssen aber alles begründen, warum sie das tun. Und das ist, wo ich sage, hey, das ist ein Problem. Gesetze schreiben aber auch immer vor, was ich tun muss und was ich vielleicht darf. Nehmen wir jetzt beispielsweise auch Informationssicherheit, Datenschutz, KI, da gibt es ja auch den AI-Pakt und so weiter. Es wird immer reglementiert, du musst, du musst, du musst. Und alles, was ich muss, tue ich ungerne. Es ist eigentlich vielmehr notwendig aus meiner Sicht, diese Zwänge abzubauen und Verständnis zu schaffen. Warum? Für das Warum. Wenn ich das schaffe, und das schaffe ich auch wieder, indem ich mich um Prozesse kümmere, Prozesse vielleicht auch verbessere. Wie häufig ist es auch in einem Unternehmen, da weiß die Pflege gar nicht, warum muss ich das machen? Weil der Arzt braucht es vielleicht hinterher oder der Therapeut. Das sind so Dinge, man weiß nicht, was der andere tut, weil es einfach nirgendwo dokumentiert ist und es wird auch nicht drüber gesprochen, weil einfach die Zeit fehlt, sich auch auszutauschen. Und da sehe ich einfach die Gefahr, dass jedes Gesetz immer noch mehr kommt. Und das haben wir ja jetzt auch mit der Krankenhausreform. Es muss noch mehr dokumentiert werden, es muss noch mehr Statistiken gemacht werden, es muss noch mehr davon, davon, davon. Und das, ich befürchte, dass in der Zukunft jetzt gerade mit KI, weil KI ist ja der Heilsbringer für alles, aber die wenigsten, die darüber sprechen, wissen, wie eine KI funktioniert. Aber Hauptsache, wir glauben der KI und dass KI natürlich immer abhängig ist von den Daten, die dahinter hängen. Und damit, dass ich damit auch Ergebnisse bewusst manipulieren kann, das ist den wenigsten klar, dass wir da eine Regulierung brauchen. Ja. Ich habe aber zuletzt auch einen Bericht gelesen, das war jetzt unabhängig vom Gesundheitswesen und Sonstiges. Da ging es um den Fehmarnbelt. Also diese Brücke da, Deutschland-Dänemark. In Dänemark gab es ein 10-seitiges Pamphlet dazu und es gab 42 Eingaben, davon 40 positive. In Deutschland, das Pamphlet war 1023 Seiten lang und es gab über 16.000 Eingaben. Das zeigt, glaube ich, auch unser Denken. Wir regulieren zu viel. Und wir sollten die ganzen Gesetze, die wir haben und wer macht mit wem und wer darf dann noch entscheiden, das sollte man ein bisschen vereinfachen. Man sollte dann vor allen Dingen auf die Leute, auf die Fachleute in den Krankenhäusern hören.
Das ist eine gute Überleitung, Dirk, weil du hast jetzt, also wir haben jetzt über viele Dinge gesprochen, was reguliert ist, die Security etc. Aber ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, und das hast du kurz mal so angerissen, das ist auf der einen Seite mit der EPA, dass die Patienten teilweise ja, wir reden von KI, dass aber manche erstmal froh sind, wenn sie nicht mehr faxen müssen. Also das jetzt mal so ganz überspitzt. Und auf der anderen Seite, so wie du es auch beschrieben hast, die Pflegekräfte eben dokumentieren, gar nicht wissen, für was und mit welchem Hintergrund wird die Dokumentation gefahren. Wie ist da dein Blick drauf? Siehst du da die größte Gefahr drin, dass wir die Personen, also zum einen die Patienten, auf der anderen Seite die Pflegekräfte auch einfach bei dieser Transformation verlieren?
Auf jeden Fall. Das Problem ist so einfach, ich sag mal, wäre ich Arzt, wäre ich Pfleger, dann ist man das ja geworden, weil man helfen möchte. Und ich werde doch durch diese ganzen Regulatorien, werde ich doch daran gehindert, dem Patienten zu helfen. Ja, es ist einfachste Beispiel, wenn du deine Krankenkassekarte nicht dabei hast, bist als Notfall, hast ein Problem. Ich überspitze jetzt einfach mal, weil das Krankenhaus muss wissen, wer du bist und wie wird das überhaupt abgerechnet. Das kann nicht sein. Das macht die Sache schwer. Die machen Dinge, die eigentlich völlig Ja, die sind natürlich sinnvoll, gewisse Sachen zu erfassen, aber sie werden auch nicht aufgeklärt und entsprechend die Software, die wir haben, die dient ja dazu, alles nur zu erfassen, damit ich irgendwelchen gesetzlichen Anforderungen genügen kann. Aber wollen wir doch mal ehrlich sein, ja, mit KI wird vielleicht auch, werden auch vielleicht manche Sachen einfacher werden, indem Gespräche mit Patienten direkt aufgezeichnet werden, Daten werden das wird alles transkribiert, die Daten werden extrahiert und automatisch vielleicht irgendwann mal in Systeme eingefügt. Da gibt es schon Lösungen am Markt. Auch ich kenne da Startups, die in diese Richtung denken. Und das sind dann auch Lösungen, wo ich sage, hey, die finde ich eigentlich interessanter als vielleicht die Analyse von irgendwelchen Bilddaten, um daraus irgendwas herauszuextrahieren. Weil es geht doch darum, die Menschen, die am Patienten arbeiten, zu unterstützen, damit sie wieder mehr Zeit haben, am Patienten zu arbeiten. Das ist doch das, was sie wollen. Und darum geht es. Darum geht es, dass zu vereinfachen. Und wenn eine Software dann auch noch so ist, dass sie genau das unterstützt, und sagt, hey, ich biete dir eine Lösung an, mit der du die Daten wesentlich besser und schneller erfassen kannst. Ja, wenn wir doch mal eine Einführung von einer ganz normalen, einfachen Patientenkurve ausgehen. Ja, du brauchst natürlich die technische Voraussetzung WLAN, dass es auch funktioniert, sonst macht es wenig Sinn. Aber nimm doch mal eine Papierakte, die ziehst du raus, schlägst einen Reiter auf, machst ein Kreuz. Bis du das Ganze in der elektronischen Form gemacht hast, muss ich mich erst anmelden, ich muss den Patienten suchen, ich muss dahin, dahin, dahin. Es dauert eigentlich wesentlich länger. Warum? Muss nicht sein. Kann doch auch schneller gehen. Dafür muss ich mich aber auch wiederum mit den Prozessen auseinandersetzen. Als Hersteller. Oder aber ich habe auf der Gegenseite jemanden, der seine Prozesse so exakt kennt, dass er mir sie geben kann. Das gibt es aber auch nicht. Ihr wart ja auch auf der DEMEA. Habt ihr da wirklich Anwender gesehen? Frage? Ganz selten. Du findest, das ist ein IT-Leiter-Treffen. Es ist toll. Aber woher sollen denn auch die Anbieter die Informationen bekommen? Natürlich haben die immer ihre zwei, drei Referenzhäuser, mit denen sie sich unterhalten. Das ist aber zu wenig. Ich habe auch Anwendertreffen, wo ich mir anhöre, das und das. Ich habe lange genug Produktmanagement gemacht. Aber als Produktmanager, wenn du Software machst, bist du auf den Input angewiesen. Du musst die Leute verstehen. Das ist ja genau das Gleiche, warum ich sagte, ein IT-Leiter kriegt Schmerzensgeld im Krankenhaus. Ein IT-Leiter darf ja nicht nur IT machen. Er muss ja Arzt sein, er muss ja Pfleger sein, er muss Therapeut sein, er muss Administration können, weil es wird ja erwartet, er führt die richtige Software ein und er kennt natürlich noch die Prozesse. Das ist die Denkweise. Nein, Digitalisierung geht alle an. Das ist mein Credo, genau wie Informationssicherheit geht alle an. Und die Verantwortung für die Software muss in die Bereiche der Fachabteilung. Deswegen Prozessmanagement.
Vielleicht in dem Zusammenhang, wir teasern ja so gerne an, in der Werbung, die vor den Podcast-Interviews gerade von euch läuft, Healthcare Kaizen. Ich glaube, das passt an dieser Stelle ganz gut, da vielleicht mal ein bisschen Klarheit reinzubringen, was du darunter verstehst und warum das in diesem Kontext, den wir jetzt gerade besprochen haben, auch so wichtig ist.
Ja, Healthcare Kaizen hat was mit für mich Prozessmanagement zu tun. Und Prozessmanagement ist für mich auch das tapfere Schneiderlein. Ich kann mit einem guten Prozessmanagement, was wirklich gelebt wird, kann ich mehrere Fliegen mit einer Klatsche schlagen. Ich kann dafür sorgen, die IT zu entlasten, allgemeines Verständnis für Digitalisierung im Unternehmen schaffen. Ich kann aber auch, wenn ich meine Prozesse mal tatsächlich aufgenommen habe, auch sagen, hey, da werden ja Sachen zwei, dreimal gemacht von Leuten. Einfachste Beispiel, geh doch mal in ein Krankenhaus, wie sieht es real aus? Du wirst gefragt, wer sind deine Angehörigen? In der Administration, in der Pflege wirst du die gleiche Frage gestellt, der Mediziner stellt die gleiche Frage. Das ist der Regelfall, weil einfach das nicht in ein Formular eingeführt wird, weil es gibt ein Formular für die Administration, wo die Daten gehen nicht an die Pflege, gehen nicht an die Medizin. Das sind so ganz einfache Beispiele. Ja, und es geht darum, wenn ich es schaffe, und das ist der schwierigste Punkt, das ist das größte Problem, das ist der größte Change, die Verantwortung für die Prozesse in die Fachbereiche zu legen, dann kann ich auch zum Kaizen kommen. Kaizen sagt doch einfach nur, mach nicht immer die großen Schritte, sondern werde jeden Tag ein Stück besser. Und deswegen habe ich für mich gesagt, hey, das passt so. Healthcare Kaizen, lass uns diesen Begriff einfach nehmen, um Verständnis dafür zu machen. Prozessmanagement ist wichtig im Krankenhaus. Wenn sich alle daran beteiligen, wird ein größeres Verständnis geschaffen. Wir haben so viel Wissen in den einzelnen Abteilungen. Aber wenn denn mal eine Person geht und das Wissen ist nicht niedergeschrieben, ist das Wissen weg.
Ja, absolut. Das bringt mich direkt zur nächsten Frage, Dirk. Und zwar, wir haben ja sehr viele Zuhörer, Zuhörerinnen, die eben gründen, die neu starten, die, so wie du es vorhin auch gesagt hast, tolle Innovationen haben, Lösungen haben. Viele kommen aber tatsächlich nicht aus dem Healthcare-Bereich ja, sondern inzwischen auch aus anderen Branchen, ja, und sind in Anführungszeichen Quereinsteiger. Da vielleicht nochmal die Frage an dich. Gibt es vielleicht so ein, zwei Tipps, Ratschläge an junge angehende Gründer, Gründerinnen, wenn sie gerade in diesem Kontext, vor allem auch mit Krankenhäusern, ist ja auch keine einfache Organisationsstruktur dahinter. Du musst auch die richtigen Personen finden, die richtigen Ansprechpartner. Aber hast du da vielleicht noch so zwei, drei Tipps für angehende Gründerinnen und Gründer?
Eine ganz tolle Idee haben, das tollste Produkt, wenn ich nicht an den Markt komme, habe ich keine Chance, kann ich nicht überleben. Dafür wird mir irgendwann das Geld ausgehen. Das ist das eine. Ich brauche den Zugang zu Endkunden. Da können dann auch Unternehmen wie wir, wie ihr, dann auch helfen, mal zu sagen, mal Empfehlungen aussprechen. Es kann auch eine Lösung sein, die auch schon fünfmal am Markt ist. Wenn ich aber besser bin oder ich kann besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bieten, kann das durchaus attraktiv sein. Das muss man einfach so sagen. Nur weil jemand das schon 20 Jahre macht, muss er nicht besser sein. Er war halt nur früher da. Aber dann kann ich doch mit einer besseren Lösung kommen. Das ist eins. Ein tolles Produkt muss aber auch vom Kunden genutzt werden können. Und da kommt wieder das Stichwort Interoperabilität dazu. Wenn ich jetzt tatsächlich abhängig bin, dass der KISS-Hersteller das mitmacht, dann brauche ich Zugang zu den KISS-Systemen. Dann suche ich mir vielleicht auch erstmal Kunden heraus, die mit einem KISS arbeiten, was ein kleineres ist und was auch offen, sich offener gestaltet als der große Hersteller. Dann kann ich darüber über die Verbreitung vielleicht auch bei den größeren mal ankommen. Oder aber ich denke halt über Tools nach, wo ich das KISS nicht brauche, die offizielle Schnittstelle nicht brauche. Wie gesagt, da kann ich dann in Kürze mal mehr darüber berichten. Datenschutz, Informationssicherheit, ein ganz wichtiges Thema. Es wird immer mehr von Cloud-Lösungen gesprochen. Da sollte man berücksichtigen, dass man die Anforderungen erfüllt. Es geht dann ja auch in Richtung C5, Zertifizierung oder Medizinprodukt oder. Und das Letzte, vieles hat mit KI zu tun. Leute, bleibt bei der Wahrheit, nicht überall, wo KI draufsteht, ist auch KI drin. Und nehmt die Kunden an der Hand, damit sie dann auch wissen, was ihr macht und was ihr von ihnen fordert. Das wären so meine Tipps.
Jetzt hast du ja am Anfang des Interviews so ein bisschen beschrieben, wie ihr euch auch bei der Netec aufgliedert. Und ein Bereich ist ja zum Beispiel jetzt auch ganz neu mit dem Consulting dazugekommen. Du hast es auch ein bisschen so beschrieben, ein Unternehmen im Unternehmen aufzubauen. Jetzt wäre es ja vielleicht auch nochmal spannend zu hören von dir, was sind jetzt ausgehend von dem, was ihr jetzt macht und was ihr vorhabt, in naher Zukunft zu tun, aber auch die nächsten Schritte, die du jetzt als Vision auch für die Netec siehst und vielleicht auch für dich persönlich.
Ja, grundsätzlich ist es so, extrem gutes Feedback zu unserer Lösung für das klinische Prozessmanagement bekommen, bei jeder Präsentation. Wir sind, was das angeht, wenn man mal betrachtet, auch momentan der einzige Anbieter, was schön ist. Es wäre jetzt auch schön, dass, wenn die Kunden die Interesse haben, auch sich mal entscheiden und mal tatsächlich den Füller in die Hand nehmen und etwas unterschreiben. Das ist auch etwas mit dem Startups immer zu tun haben. Du hast mündliche Zusagen und es zieht sich und es zieht sich und es zieht sich. Das muss man überstehen können, das macht schwer. Aber trotzdem daran weiterarbeiten, den Mut nicht verlieren. Da wollen wir definitiv in dem Bereich wollen wir stetig wachsen. Weil ich sehe es als Problemlöser und ich möchte gerne Probleme lösen. Es gibt ja genügend Veranstaltungen, wo wir über Visionen sprechen. Smart Hospital, Smart Patient und was es alles gibt. Es wird immer berichtet, die Großen haben häufig die Performance, sowohl finanzieller als personeller Art, solche Lösungen auch umzusetzen oder auch mal selber was zu machen. Die Kleinen, die meisten haben es aber nicht. Und ich möchte Lösungen anbieten, auch gerade die kleinen und mittleren zu unterstützen. Die Unikliniken, die haben genug Geld, die haben genug Personal, die kriegen das auch so hin. Aber der Rest soll ja auch funktionieren. Das ist das, was ich mir so kurzfristig vornehme. Und langfristig, wenn du fragst, wo sehe ich die Netec, wo möchte ich damit hin? Ich möchte, dass die Netec als Partner anerkannt wird für Unternehmen, aber auch für Startups, als Brückenbauer zu den Unternehmen. Weil ich sage ja, ich möchte Lösungen anbieten. Das ist mein Ziel. Mit den Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, wenn ich ein Startup sehe, hey, was das eine gute Lösung anbietet, von dem ich überzeugt bin, sei es im medizinischen Bereich, pflegerischen Bereich, aber auch informationstechnischen Bereich, dann scheue ich mich nicht, das einfach auch meinen Kunden mal vorzustellen und zu sagen, hey, schaut euch diese Lösung mal an. Und wir wollen tatsächlich Lösungen für optimierte Prozesse schaffen, und das über Partnerunternehmen anbieten. Und wenn ich Ideen habe, und dann spreche ich auch schon mal Leute an und sage, hey, ich kann es nicht selber machen, aber du bist vielleicht gut, hast nicht Lust, da mal was zu machen. Was ist das für ein Aufwand? Kann sich das rentieren?
Ja, am Ende des Podcasts stellen wir immer so ein paar Rapid-Fire-Questions. Also die Herausforderung darin liegt in der Kürze der Antwort. Und wir machen das heute ein bisschen anders. Ich stelle jetzt zwei Fragen, die noch businessseitig sind. Und Matthias stellt dir dann noch zwei persönliche Fragen zu dem Thema Gesundheit allgemein. Bist du bereit?
Absolut.
Wenn du so in deinen Alltag schaust, wie du dich da strukturierst, etc. Auf welches Tool könntest du da überhaupt nicht mehr verzichten?
Irgendwelche Videokonferenztools.
Okay.
Und mein Kalender.
Lassen wir zählen, sind zwei Tools, aber ist ja oftmals auch in Verbindung, der Kalender und der Videocall dazu. Und die zweite Frage ist, wenn du jetzt deinen beruflichen Werdegang zurückdenkst, gibt es da irgendeine Ressource? Also das kann jetzt alles sein. Das kann ein Buch sein, das kann ein Mentor sein, das kann aber auch ein Event sein, das dich nochmal so geprägt hat oder so beeinflusst hat, nochmal wirklich was neu anzugehen und vielleicht dich auch in diese Situation gebracht, wo du jetzt gerade bist als Unternehmer, wo du sagst, okay, das war vielleicht entscheidend für mich.
Nach meiner Ausbildung hatte ich einen Kollegen, der dann irgendwann, oder als ich das Unternehmen dann verlassen habe, sagte er zu mir, Herr Wolters, arbeiten Sie weiter zu Ihrer eigenen Zufriedenheit. Das war eine Aussage, die mich geprägt hat, weil es eigentlich auch ausdrückt, ich möchte eine gute Qualität abliefern. Ich weiß, dass ich nicht perfekt bin. Wenn ich mit meiner Lösung zufrieden bin, war bisher noch keiner unzufrieden.
Wunderbar. Dann lass uns mal rübergehen zu den zwei Fragen, persönlichen Fragen zum Thema Gesundheit. Die erste stellen wir eigentlich auch jedem Gast, ist, mit welchem Ritual oder hast du ein Ritual und wie startest du gesund in den Tag?
Oh Gott. Aktuell, ja, wenn man jeden Tag am Rechner sitzt, hat man meistens mit Rückenproblemen zu tun. Und heute Morgen war ich als erstes im Pool schwimmen. Das versuche ich jetzt über den Sommer auch wieder durchzuziehen. Ansonsten halt tatsächlich ein bisschen Sport machen, mit den Hunden spazieren gehen und ja, dann ab und an nochmal Nachrichten gucken und dann den Start nicht unbedingt immer mit dem ersten Blick aufs Handy, das zu vermeiden.
Gut, und jetzt bist du ja auch schon lange in der Branche unterwegs, hast viel gesehen. Da die zweite Frage, gibt es einen Mythos im Bereich Gesundheit oder generell, wo du sagst, also dieser Mythos, der hält sich und es wird Zeit, diesen jetzt mal einmal von der Platte zu wischen?
Es gibt so viele Mythen, als dass ich da einen konkret benennen könnte. Sorry, tut mir leid.
Gut, dann werden wir das nochmal nachreichen. Dann schreibst du deine eigene homergriechische Saga mit lauter Mythen. Und dann werden wir mal schauen als Amazon-Bestseller. Ja, aber gut. Also erstmal vielen lieben Dank, Dirk, an dieser Stelle.
Gerne euch.
Und wie gesagt, gerne auch nochmal reinhören in die Folge 10 mit der Demea. Da gibt es auch nochmal ein bisschen einen Einblick, auch aktuell von der Demea damals. Und die letzte Frage, Peter, würde ich an dich zurückspielen.
Wer, Dirk, darf sich denn bei dir melden und wo kann er das am besten tun?
Darf sich jeder melden? Ich mache da keine Ausnahme, außer vielleicht Unternehmen, die immer nur direkt was verkaufen wollen, wenn man jetzt so LinkedIn sieht. Also erstmal vielleicht Kontakt aufnehmen und sagen, hey, ich habe dich da und da oder hab gesehen, gehört, was auch immer, finde ich gut. Lass mal, können wir mal sprechen, jederzeit. Also LinkedIn ist so ein Thema. Wer mehr über die Netec erfahren möchte, auf unserer Internetseite www.netec.de. Und ansonsten ja, versuche ich mittlerweile auch wieder mehr auf Veranstaltungen zu gehen. Selber auch Leute anzusprechen. Es ist ja nicht so, dass man alle kennt, weil es kommen ja immer wieder neue Gesichter dazu. Und ich glaube, der Austausch mit allen macht Spaß. Und ja, jetzt mit im gesetzteren Alter, den ich ja nun mal bin, freut es mich auch immer wieder, wenn Startups dann kommen oder ich auf Startups zugehen kann und sage, hey, wie kann ich euch helfen? Weil das finde ich wichtig. Und das sollte auch jeder ältere, Erfahrene tun und nicht nur irgendwie nach unten blicken, weil man hat selber irgendwann mal da gestanden.
Ein sehr schönes Schlusswort an dieser Stelle. Dirk, vielen Dank, dass du dir heute nochmal die Zeit genommen hast, um unseren Podcast zu bereichern. Und ja, viel Erfolg weiterhin.
Danke und sehr gerne wieder.
Vielen lieben Dank, Dirk. Alles Gute.